Herzlich willkommen bei Anatomie to go bei 87 Fitness. In dieser Episode sprechen wir über die Einführung in die Gelenke. Schön, dass du dabei bist. Gelenke sind Verbindungen zwischen knorpeligen und oder knöchernen Skelettelementen. Die Funktion der Gelenke besteht darin, Bewegungen zwischen den einzelnen Rumpfabschnitten und den Extremitäten zu ermöglichen und Kräfte zwischen diesen zu übertragen. Je nach Art der Verbindung unterscheidet man echte und unechte Gelenke. Von unechten Gelenken oder Synarthrosen spricht man, wenn sich zwischen den Skelettanteilen ein Füllgewebe aus Binde- und oder Knorpelgewebe anstatt eines Gelenkspaltes befindet. Synarthrosen und Diarthrosen. Synarthrosen werden auch als Junkturen, Haften, Fugen oder Füllgelenke bezeichnet. Besteht die Verbindung zwischen den Skelettelementen aus Bindegewebe, so spricht man von Bandhaften, Articulationes fibrosae. Man unterscheidet weiterhin sogenannte Syndesmosen, Suturen und Gomphosen. Beispiele für Syndesmosen sind die Bandverbindungen zwischen Unterarm- und Unterschenkelknochen oder die Bandverbindungen der Wirbelsäule. Suturen finden sich im Bereich der Schädelnähte. Als Gomphosen werden die Aufhängungen der Zähne bezeichnet. Synarthrosen mit knorpeligem Füllgewebe werden Knorpelhaften, Articulationes cartilaginae, genannt. Besteht die Knorpelhaft aus Hyalinknorpel, bezeichnet man sie als Synchondrose. Sie treten an der Schädelbasis sowie zwischen Anteilen des Brustbeins, Sternum, und als knorpelige Verbindungen zwischen den knöchernen Anteilen des Beckens auf. Auch die Epiphysenfugen der Röhrenknochen sind Synchondrosen. Besteht das Zwischengewebe größtenteils aus Faserknorpel, spricht man von einer Symphyse. Zu den Symphysen zählen beispielsweise die Schambeinfuge, Symphysis pubica, oder die Zwischenwirbelscheiben. Die meisten Synarthrosen verfügen nur über einen begrenzten Bewegungsumfang. Eine Ausnahme bilden hier die Zwischenwirbelscheiben. Bei vielen Synarthrosen ist die Funktion als Wachstumszone bedeutender als die mechanische. Eine Sonderstellung bei den unechten Gelenken nehmen die sogenannten Synostosen ein. Bei ihnen handelt es sich um Knorpel- oder Bindegewebe, welches vollständig durch Knochen ersetzt wird und zu einer Verschmelzung der benachbarten Skelettanteile führt. Ein Beispiel für eine Synostose ist das Kreuzbein, Os sacrum, bei dem die Kreuzbeinwirbel miteinander fusionieren. Da eine Synostose keine Beweglichkeit zulässt, ist sie per Definition nicht zu den Gelenken zu zählen. Bei den echten Gelenken sind die Skelettelemente durch einen Spalt voneinander getrennt. Sie werden als Diarthrosen bezeichnet. Zu den weiteren Charakteristika eines echten Gelenks gehören neben dem Gelenkspalt die von hyalinem Knorpel bedeckten Gelenkflächen und eine die Gelenkhöhle umschließende Gelenkkapsel, in der sich die Gelenkschmiere, Synovia, befindet. Weiterhin werden auch die verstärkenden Bänder des Gelenks zu den Anteilen einer Diarthrose gerechnet. Die Gelenkflächen lassen sich in Gelenkkopf und Gelenkpfanne unterscheiden. Eine Sonderform der Diarthrosen bilden die sogenannten straffen Gelenke, Amphiarthrosen. Ihre Beweglichkeit ist durch die Form ihrer Gelenkkörper sowie eine kräftige Bandverstärkung stark eingeschränkt. Zu den Amphiarthrosen zählen die Verbindung zwischen dem Kreuz und dem Hüftbein, Iliosakralgelenke, sowie die Verbindungen zwischen den Hand- und Fußwurzelknochen. Auch die Fußwurzel-Mittelfußgelenke sowie die Handwurzel-Mittelhandgelenke zählen zu den Amphiarthrosen. Bezüglich der Entstehung der Gelenkformen vertreten die meisten Autoren heute die Ansicht, dass die charakteristische Form der Gelenkkörper genetisch festgelegt ist. Ihre endgültige Gestalt erhalten die Gelenkflächen in späteren Entwicklungsstadien unter dem Einfluss funktioneller Beanspruchung. Hierfür sind vor allem die einwirkenden Muskelkräfte verantwortlich. Gelenkknorpel. Gelenkknorpel ist an den meisten Gelenken hyaliner Knorpel. Nur wenige Flächen sind vollständig oder teilweise von Faserknorpel bedeckt. Das Sternoklavikulargelenk oder das Kiefergelenk beispielsweise. Hyaliner Knorpel erscheint weiß-bläulich. Im höheren Alter kann es zu einer leicht gelblichen Verfärbung des Knorpels kommen. Betrachtet man den Hyalinenknorpel, so erscheint er glatt. Die Dicke des Knorpels variiert zwischen den verschiedenen Gelenken, innerhalb einer Gelenkfläche und individuell. Sie ist vor allem von der Größe der Beanspruchung abhängig. Gelenkknorpel erfüllt dank seiner mechanischen Eigenschaften mehrere Funktionen. Gemeinsam mit der Gelenkschmiere ermöglicht er ein praktisch reibungsfreies Gleiten der Gelenkkörper. Über den Gelenkknorpel werden Kräfte zwischen den Skelettelementen übertragen. Durch sein viskoelastisches Verhalten übt der Knorpel eine Stoßdämpferfunktion für das Knochengewebe aus. Das verformbare Knorpelgewebe gleicht geringe Inkongruenzen, also mangelnde Übereinstimmung von Gelenkanteilen, zwischen den artikulierenden Flächen aus. Ernährung des Gelenkknorpels. Gelenkknorpel ist ein gefäßfreies Gewebe. Es wird aus unterschiedlichen Quellen ernährt. Während des Wachstums erfolgt die Ernährung vorwiegend über die Synovialflüssigkeit. Zu einem erheblichen Teil jedoch auch aus Gefäßen des subchondralen, also unter dem Knorpel gelegenen, Knochengewebes. Nach Abschluss des Wachstums geht die Ernährung fast vollständig von der Synovialflüssigkeit aus. Nur in Gelenken mit dickem Gelenkknorpel wird die knochennahe Schicht aus den Gefäßen des gelenknahen Knochens versorgt. Erhaltungsreiz für Hyalinenknorpel ist Druckbeanspruchung in Kombination mit intermittierender Schubbeanspruchung. Diese Beanspruchung fördert das Eindringen von Substanzen in den Gelenkknorpel. Unter erhöhter physiologischer Beanspruchung kommt es zu einer Dickenzunahme des Gelenkknorpels. Diese Anpassungsfähigkeit ist allerdings begrenzt. Überschreitet die Beanspruchungsgröße eine obere Toleranzgrenze, findet keine weitere Volumenzunahme mehr statt. Es kommt vielmehr zu einer degenerativen Zerstörung des Knorpelgewebes. Bei verminderter Beanspruchung wird der Knorpel verdünnt. Liegt die Beanspruchung unterhalb eines Minimalwertes, setzt vollständiger Knorpelabbau ein. Das Knorpelgewebe wird dann durch Knochen ersetzt. Die Regenerationsfähigkeit des Gelenkknorpels nach traumatischer oder degenerativer Zerstörung wird in der Literatur unterschiedlich bewertet. Sie scheint aber alters- und belastungsabhängig zu sein. Beim Menschen kann degenerativ zerstörtes Knorpelgewebe auch noch im hohen Alter durch Neubildung eines funktionstüchtigen Gewebes an den Gelenkflächen ersetzt werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine biomechanisch korrekt durchgeführte Entlastungsoperation, eine sogenannte Umstellungsosteotomie. Das neu entstehende Gewebe besteht dann aus Faserknorpel und hyalinem Knorpel. Intraartikuläre Strukturen. Einige Gelenke enthalten intraartikuläre Strukturen. Dazu zählen Scheiben aus straffem Bindegewebe und Faserknorpel, Disci articularis. Sichelförmige Scheiben aus Faserknorpel, Menisken. Gelenklippen, Labra articularia, sowie im Gelenk gelegene Bänder und Sehnen. Gelenkzwischenscheiben. Gelenkzwischenscheiben, Disci articularis, sind peripher mit der Gelenkkapsel verbunden. Auf diese Weise entsteht eine Trennung der Gelenkhöhle in zwei vollständig getrennte Kammern. Gelenkzwischenscheiben finden sich am Kiefer, sternoklavikular und proximalen Handgelenk. Hier gleichen sie vor allem die Inkongruenz der Gelenkflächen aus. Menisken und Gelenkzwischenscheiben werden in den Randbereichen von Gefäßen der Kapsel mit Blut versorgt. Wie weit die Gefäße in die Mitte der Strukturen ziehen, wird in Fachkreisen unterschiedlich beschrieben. Menisken. Die Menisken des Kniegelenks sind kreis- oder sichelförmige Scheiben aus Faserknorpel, die sich keilförmig zwischen die Gelenkkörper schieben und die Gelenkflächen nur im Randbereich bedecken. Auch sie sind peripher mit der Gelenkkapsel verbunden. Menisken können als transportable Gelenkflächen beschrieben werden. Sie nehmen Druckkräfte auf, gleichen die Inkongruenz der Gelenkflächen aus und tragen damit zur Spannungsverteilung innerhalb des Gelenks bei. Sie haben ebenfalls einen Einfluss auf die Stabilität der Gelenkkörper während des Bewegungsablaufs. Eine weitere Funktion der Menisken besteht in der Verteilung der Synovia auf den Femurkondylen, Scheibenwischerfunktion. Werden Menisken operativ entfernt, so konnte eine gehäufte Entstehung von Arthrosen beobachtet werden. Gelenklippen. Gelenklippen sind keilförmige Umrandungen an Schulterpfanne, Labrum glenoidale, und Hüftpfanne, Labrum acetabulare. Sie sind mit breiter Basis am knöchernen Rand der Gelenkkörper verankert und bestehen aus Faserknorpel. Die Spitze der Gelenklippen ragt unterschiedlich weit in die Gelenkhöhle hinein. Gelenklippen sind teilweise oder vollständig mit der Gelenkkapsel verwachsen. Ihre Funktion liegt vor allem in der Vergrößerung der Gelenkpfanne. Intraartikuläre Bänder. Intraartikuläre Bänder, Ligamenta intracapsularia, kommen im Knie- und Hüftgelenk vor. Sie bestehen aus straffem Bindegewebe und sind von einer Synovialmembran überzogen. Gelenkinnenbänder haben unterschiedliche Aufgaben. Die Kreuzbänder des Kniegelenks haben vorwiegend mechanische Funktionen. Sie stabilisieren die artikulierenden Gelenkkörper und haben großen Einfluss auf die Kinematik des Gelenks. Das Ligamentum capitis femoris hat hingegen keine mechanische Funktion, sondern trägt als gefäßführendes Band zur Ernährung des Oberschenkelkopfes, caput femoris, bei. Am Schultergelenk verläuft die Sehne des langen Bizepskopfes frei durch die Gelenkhöhle und ist ebenfalls von Synovialis bedeckt. Gelenkkapsel. Gelenke werden von ihrer Umgebung durch die Gelenkkapsel abgeschlossen. Sie gewährleistet somit die Homöostase der Gelenkhöhle. Die Gelenkkapsel besteht aus zwei Schichten. Der äußeren Schicht, Membrana fibrosa, und der inneren Schicht, Membrana synovialis. Membrana fibrosa. Die Membrana fibrosa bildet die äußere Begrenzung der Gelenkhöhle, cavitas articularis. Sie umhüllt die gelenkbildenden Knochen manschettenartig und besteht vorwiegend aus straffem, kollagenfaserigem Bindegewebe. Sie enthält nur wenige elastische Fasern. Die Dicke der Membrana fibrosa variiert innerhalb eines Gelenks, von Gelenk zu Gelenk und auch individuell. An zahlreichen Gelenken wird die Membrana fibrosa außen durch Bänder verstärkt. Ein Teil der Kollagenfasern der Membrana fibrosa strahlt unterschiedlich weit in die Corticalis der gelenkbildenden Skelettelemente ein. Am Hüftgelenk ist diese Insertion beispielsweise als Leiste oder Linie zu erkennen. Der übrige Teil der Membrana fibrosa geht in das angrenzende Periost über. Die Membrana fibrosa erfüllt vorwiegend mechanische Aufgaben. Ihre kapselverstärkenden Bänder sorgen für Stabilität und Führung des Gelenks. Kapselverstärkende Bänder. An einigen Scharniergelenken weisen die seitlichen kapselverstärkenden Bänder, Kollateralbänder, die Form von dreieckigen Platten auf. Diese Anordnung bewirkt, dass in jeder Stellung des Gelenks ein Teil der Kollateralbänder angespannt ist. Kapselverstärkende Bänder nehmen jedoch nicht nur Führungs-, sondern auch Hemmungsaufgaben wahr. An vielen Gelenken wird das Bewegungsausmaß der Gelenke durch sie eingeschränkt. Bandhemmung. Kniegelenk sowie Hand- und Fußgelenke besitzen Bänder, die nicht unmittelbar die Membrana fibrosa verstärken. Es handelt sich hierbei um die Ligamenta extracapsularia. Meist sind sie mit ihr durch lockeres Bindegewebe verbunden. Diese außerhalb der Kapsel liegenden Bänder haben die gleichen mechanischen Funktionen wie die eigentlichen Kapselbänder, Ligamenta capsularia. Im Schultergelenk strahlen die Sehnen einiger Muskeln in die Membrana fibrosa der Gelenkkapsel ein und verbinden sich mit ihr. Bei den meisten gelenknahen Muskeln besteht kein derartig enger Kontakt zwischen Sehnen und Gelenkkapseln, sondern eine bindegewebige Trennung beider Strukturen. Auch die Sicherung des Rumpfes und der Extremitäten wird zu einem großen Teil durch Bandstrukturen gewährleistet. Muskeln sind hieran weniger beteiligt. Dies kommt vor allem bei der Stabilisierung der Wirbelsäule, des Hüftgelenks und bei der Verspannung der Fußwölbung zum Tragen. Membrana synovialis. An die Außenschicht der Gelenkkapsel schließt sich innen die dünne Membrana synovialis an, deren Deckzellen das Innere der Gelenkhöhle einschließlich der intraartikulären Bänder und Sehnen mit Ausnahme des Gelenkknorpels und der Gelenkzwischenscheiben auskleiden. Man grenzt innerhalb der Membrana synovialis eine innere Schicht, die sogenannte synoviale intima, von einer äußeren Schicht der Subsynovialis ab. Die Subsynovialis stellt hierbei die Verbindung zur Membrana fibrosa her. Funktion der Membrana synovialis. Die Zellen der Membrana synovialis produzieren und absorbieren die Gelenkflüssigkeit Synovia. Sie sind außerdem in der Lage, Stoffe aus der Gelenkhöhle durch Endozytose aufzunehmen. Bei der Synovia handelt es sich um eine klare, leicht gelbliche, fadenziehende Flüssigkeit. Sie enthält Wasser, Hyaluronsäure, Proteine, Lipide und Zelltrümmer. Sie dient vor allem als natürliches Schmiermittel zwischen den Gelenkpartnern. Mengenangaben für die einzelnen Gelenke schwanken stark. Für das Kniegelenk werden zum Beispiel Normalwerte zwischen 2 und 4 Milliliter angegeben. Im höheren Lebensalter nimmt die Menge der wasserbindenden Hyaluronsäure ab. Von ihrer Anwesenheit sind die Fließeigenschaften der Synovia abhängig. Synovia hat viskose, also zähflüssige, und elastische Eigenschaften, die temperatur- und geschwindigkeitsabhängig sind. Durch Erhöhung der Temperatur und durch gesteigerte Bewegung wird die Viskosität herabgesetzt. Die drei Hauptfunktionen der Synovia: Sie ernährt den Gelenkknorpel und einen Teil der intraartikulären Strukturen. Sie hat eine Schmierfunktion und ermöglicht ein nahezu reibungsloses Gleiten zwischen den von Knorpel bedeckten Gelenkkörpern. Und sie erfüllt außerdem eine Stoßdämpferfunktion. Blut- und Nervenversorgung der Gelenkkapsel. Die Membrana synovialis ist reichlich mit Blutgefäßen versorgt. Sie bilden ein von der Membrana fibrosa unabhängiges Gefäßnetz. Die Gefäße betreten und verlassen die Synovialis an der Knorpel-Knochengrenze. Die Dichte dieses Kapillarbettes nimmt im Erwachsenenalter zu. Die Regulierung der Durchblutung erfolgt temperaturabhängig. Die synoviale Intima ist frei von Nervenendigungen. In der Subsynovialis hingegen kommen freie Nervenendigungen vor. In der Membrana fibrosa kommen neben freien Nervenendigungen auch verschiedene Mechanorezeptoren, Pacini- und Ruffini-Körperchen vor. Mechanorezeptoren geben Auskunft über den Spannungszustand im Gelenkbereich und Spannungsänderungen innerhalb der Gelenkkapsel. Freie Nervenendigungen fungieren als Schmerzrezeptoren. Gelenkformen und Bewegungsmöglichkeiten. Nach Anzahl der in einem Gelenk miteinander in Verbindung stehenden Skelettelemente unterscheidet man einfache und zusammengesetzte Gelenke. Bei einem einfachen Gelenk, Articulatio simplex, stehen zwei Gelenkkörper miteinander in Kontakt. Zu den einfachen Gelenken zählen zum Beispiel das Schulter- und das Hüftgelenk. Ein zusammengesetztes Gelenk, Articulatio composita, liegt vor, wenn mehr als zwei Skelettelemente gelenkig miteinander verbunden sind. Beispiele für zusammengesetzte Gelenke sind das Ellbogengelenk oder die Sprunggelenke. Nach der Form der Gelenkkörper lassen sich folgende Gelenktypen unterscheiden: Kugelgelenk, Walzengelenk, Ellipsoid- oder Eigelenk, Kondylengelenk, Sattelgelenk, ebenes Gelenk. Das Kugelgelenk. Bei Kugelgelenken artikuliert ein kugelförmiger Gelenkkopf mit einer Gelenkpfanne. Typische Kugelgelenke sind Schultergelenk und Hüftgelenk. Das Hüftgelenk bildet allerdings insofern eine Besonderheit, als die Gelenkpfanne den Gelenkkopf über den Äquator hinaus umschließt. Es wird daher auch als Nussgelenk bezeichnet. Bei Kugelgelenken lassen sich unendlich viele Bewegungsachsen konstruieren. Entsprechend der Lage der Muskelgruppen zum Achsenskelett werden die Bewegungen jedoch nach drei aufeinanderstehenden Hauptbewegungsachsen festgelegt. Um eine transversale oder auch horizontale Achse erfolgen Beugung, Flexion und Streckung, Extension. An Schulter- und Hüftgelenk bezeichnet man Beugung und Streckung auch als Anteversion und Retroversion. Um die sagittale Achse, auch Pfeilachse genannt, erfolgen die Wegführung der Extremität vom Rumpf, Abduktion, und das Heranführen einer Extremität zum Rumpf, Adduktion. Die dritte Achse stellt die sogenannte Longitudinal- oder Vertikalachse dar. Um sie herum finden Innen- und Außenrotation statt. Die alltäglichen Gebrauchsbewegungen verlaufen meist nicht streng um die drei genannten Hauptachsen, sondern um eine Kompromissachse. Wird das gesamte Bewegungsspektrum eines Kugelgelenks genutzt, so kann in dem Gelenk auch eine Kreisbewegung, Zirkumduktion, durchgeführt werden. Das Walzengelenk. Bei Walzengelenken hat ein Gelenkteil die Form einer Walze und die dazugehörige Gelenkfläche ist ein entsprechender Hohlzylinder. Walzengelenke kommen beim Menschen in zwei verschiedenen Formen vor: als Scharniergelenk und als Rad- oder Zapfengelenk. Bei Scharniergelenken hat die Walze eine rinnenförmige Vertiefung, in die eine keilförmige Führungsrinne des Hohlzylinders eingreift. Aus diesem Grund verfügen Scharniergelenke nur über einen Grad der Bewegungsfreiheit. Es sind Drehbewegungen um eine Achse senkrecht zur Längsachse der artikulierenden Gelenkkörper möglich. Gelenke mit einer derartigen Gelenkkörperform verfügen über eine gute Knochenführung. Ein typisches Scharniergelenk ist die Verbindung zwischen Oberarm und Elle. Articulatio humero-ulnaris. Rad- oder Zapfengelenke entsprechen in ihrer Form dem allgemeinen Aufbau eines Walzengelenkes mehr als das Scharniergelenk. Es artikuliert ein walzenförmiges Skelettelement mit dem entsprechenden Teil eines Hohlzylinders und einem ringförmigen Band. Radgelenke sind das mittige Gelenk zwischen dem ersten und dem zweiten Halswirbel, Articulatio atlantoaxialis mediana, und das proximale Radio-Ulnargelenk. In Radgelenken sind Drehbewegungen um eine Achse möglich, die in Längsrichtung des walzenförmigen Skelettelements verlaufen. Das Ellipsoid- oder Eigelenk. Ellipsoidgelenke bestehen aus einem eiförmigen Gelenkkörper, der in zwei zueinander senkrecht stehenden Ebenen konvex gekrümmt ist. Die Gelenkpfanne ist entsprechend konkav gestaltet. Das proximale Handgelenk hat beispielsweise die Form eines Ellipsoidgelenks. Ellipsoidgelenke lassen Bewegungen um zwei Hauptachsen zu, die senkrecht aufeinander stehen. Im Handgelenk können die Radial- und Ulnarabduktion sowie die Palmarflexion und Dorsalextension ausgeführt werden. Das Kondylengelenk. Kondylengelenke haben eine ähnliche Form wie Ei- und Walzengelenke. Sie verfügen über Gelenkrollen, sogenannte Kondylen, die in zwei Richtungen des Raumes konvex gekrümmt sind. Beide Gelenkflächen artikulieren jeweils mit entsprechend konkav geformten Gelenkflächen. Typische Kondylengelenke sind das Gelenk zwischen Oberschenkelknochen und Schienbein, Femorotibialgelenk und das Kiefergelenk. Kondylengelenke ermöglichen Drehbewegungen um zwei Achsen sowie Translationen, Gleitbewegungen und außerdem Abrollbewegungen. Das Sattelgelenk. Ein Sattelgelenk ist ein Gelenk, das eine Bewegung um zwei senkrecht zueinander stehenden Achsen erlaubt und somit zwei Freiheitsgrade besitzt. Die Bewegungsrichtungen sind hier eine Beugung und Streckung bzw. eine Abduktion und Adduktion des Gelenks. Dabei sind jeweils beide Gelenkflächen wie ein Reitsattel geformt und es entspricht die Konvexität der einen Gelenkfläche der Konkavität der anderen und umgekehrt. Ein Beispiel ist das Daumensattelgelenk, Articulatio carpometacarpalis pollicis. Durch Kombination der Bewegungen in beiden Hauptachsen ist ein Kreisen des Daumens sowie die Oppositions- und Repositionsbewegung des Daumens möglich. Auch das Gelenk zwischen den beiden Gehörknöchelchen Hammer und Amboss ist ein Sattelgelenk. Das ebene Gelenk. Von ebenen Gelenken spricht man bei flachen, artikulierenden Skelettelementen. Dazu zählen die Wirbelgelenke sowie Mittelhand- und Mittelfußgelenke. Sie ermöglichen Translations- und Drehbewegungen. Zusammengefasst: Man unterscheidet zwischen unechten und echten Gelenken. Echte Gelenke besitzen einen Gelenkspalt. Bei unechten Gelenken befindet sich zwischen den Gelenkanteilen ein Füllgewebe aus Binde- und/oder Knorpelgewebe. Unter Synostosen versteht man Knorpel- oder Bindegewebe, welches vollständig durch Knochen ersetzt wurde. Zu den Merkmalen eines echten Gelenks zählen der Gelenkspalt, die knorpelbedeckten Gelenkflächen, die Gelenkkapsel, die Gelenkschmiere, die gelenkverstärkenden Bänder sowie Gelenkkopf und Pfanne. Amphiarthrosen bezeichnen straffe Gelenke mit stark eingeschränkter Beweglichkeit. Zu den Funktionen des Gelenkknorpels zählt die Gewährleistung eines reibungsfreien Gleitens der Gelenkkörper, die Kraftübertragung zwischen den jeweiligen Skelettelementen, der Ausgleich von geringen Inkongruenzen sowie die Stoßdämpfung. Zu den intraartikulären Strukturen zählen Scheiben aus straffem Bindegewebe und Faserknorpel, Menisken, Gelenklippen sowie im Gelenk gelegene Bänder und Sehnen. Die Gelenkkapsel besteht aus einer äußeren und einer inneren Schicht. Die innere Schicht produziert die Gelenkflüssigkeit. Die Hauptfunktionen der Synovia bestehen in der Ernährung des Gelenkknorpels und einem Teil der intraartikulären Strukturen, die Gewährleistung reibungsfreien Gleitens und eine Stoßdämpferfunktion. Man unterscheidet Kugelgelenke, Walzengelenke, Ellipsoid- oder Eigelenke, Kondylengelenke, Sattelgelenke und ebene Gelenke. Jetzt bist du gefragt. Welche Gelenktypen gibt es? Kugelgelenke, Walzengelenke, Ellipsoid- oder Eigelenke, Kondylengelenke, Sattelgelenke und ebene Gelenke. Was versteht man unter Synostosen? Knorpel- oder Bindegewebe, welches vollständig durch Knochen ersetzt wurde. Zwischen welchen Gelenkarten unterscheidet man? Echte und unechte Gelenke. Das war Anatomy to go bei 87 Fitness. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Episode gefallen hat. Wenn du mehr erfahren willst, folge uns auf Instagram, überall, wo es Podcasts gibt, YouTube und im Web unter www.87-fitness.com. Bis zum nächsten Mal.